ich singe euch jetzt noch einmal das Daylight. Das ist mein Check. Check, check, check.
Daylight in your eyes, in your eyes, in your Christian, you're my Taylor.
Okay, ich schenke jetzt noch einen ein, einfach als ASMR. Sagt man das so?
Ist okay.
Weil allein das Prickeln, ne? Das Prickeln, was so schön hat gemacht in meine Bauchnabel.
Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy.
Cheers. Auf unsere Freundschaft. Deep Talks, die Käseglocke und Rollmöpse. Ihr habt's gehört, wir konnten hier gerade nicht anders als anzustoßen. Und mit wir, da meine ich Christian und mich. Christian ist einer meiner engsten und längsten Freunde. Wir haben uns 2011 kennengelernt, seither Höhen und Tiefen durchlebt, wirklich alle Stories rund um Männer, Partys und Therapie geteilt und uns unzählige Voices in Podcastlänge geschickt. Christian gehört zu einem meiner absoluten Schlüsselmenschen. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich erst viel später angefangen, nach einer Klinik zu suchen und hätte selbst in meinen härtesten Zeiten garantiert viel weniger zu lachen gehabt. Christian hat mich damals im Dezember 2016 auch in der Klinik besucht, in der ich meine Magersucht monatelang bekämpft habe. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen hier noch ein kurzer Triggerhinweis. Sollten die Themen Magersucht und Essstörungen in dir ungute Gefühle auslösen, höre einmal in dich rein, ob du diese Folge hören möchtest oder ob du dir vielleicht eine vertraute Person dazu holst. Ich hole mir gleich Christian dazu, doch davor kommen einmal meine Buddy Notes, meine iPhone Notes, in denen ich meine Gedanken zu dieser Folge aufgeschrieben habe. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Buddy Notes. Orte, an denen ich mich so richtig zurückziehen kann, nenne ich meine Käseglocke. An diesen Orten fühlt es sich für mich so an, als würde ich unter einer riesigen Glaskuppel leben, die alles von mir fernhält, was mir nicht gut tut. Durch die Glaswand dringen weder Selbstzweifel noch ätzende Mails. Ich bin hier ganz bei mir und fühle mich sicher. Eine meiner Käseglocken ist meine Heimat. Das Haus, in dem ich bis ich 17 wurde und nach Hamburg zog, groß geworden bin. Wenn ich mit meinem Mini Cooper Horst auf den Hof rolle, die Autotür öffne und die frische Landluft einatme, fallen viele Sorgen von mir ab. Käseglocken sind selten. Der Schwarzwald ist so ein Ort für mich, genauso wie Bali. Und ja, auch Bad Bevensen. Die Kleinstadt, in der ich 2016 in einer Klinik gelebt habe, um meine Magersucht zu bekämpfen. Bevor ich mit meinem pinken Titankoffer durch den Eingang schob, wusste ich überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Meine Gedanken gingen von endlich bin ich hier, bereit zu kämpfen, bis hin zu fuck, ich kann das nicht, ich kann meine Magersucht noch nicht hergeben. Doch als ich dann vor der Rezeption stand, meine Mutter, mein Stiefvater und mein Stiefbruder hinter mir, wusste ich plötzlich, das hier ist meine neue Käseglocke. Die Frau hinter der Rezeption lächelte mich aufrichtig an, im Hintergrund hörte ich eine Gruppe Mädchen lachen. Und dann stand da plötzlich noch eine andere Patientin neben mir, die mich anguckte und fragte, erstes Mal hier? Wenn du was brauchst? Ich kenne mich aus. Die Klinik wurde zu einem richtigen Zuhause für mich. Die Mädchen und Frauen, mit denen ich zusammenlebte, wurden zu meinen engsten Vertrauten. Wir waren alle wegen einer Magersucht hier, doch die Ursachen dahinter waren total individuell. Ich konnte mich hier öffnen. Ich lernte, ehrlich zu sagen, was mich bewegt. Ich verstand, was es heißt, füreinander da zu sein, aber auch Grenzen zu ziehen. Monatelang hatte ich mich in Hamburg von all meinen FreundInnen isoliert. Hier lebte ich plötzlich wieder auf. Ich lachte, ich entdeckte meine Liebe zu Büchern wieder. Ich aß. Klar, zu sehen, wie sich die Zahl auf der Waage, als auch mein Körper veränderte, war hart. Jeder Gramm fühlte sich in den ersten Wochen wie eine Niederlage an. Schließlich hatte ich mich jahrelang darauf konditioniert, dass ich nur dann etwas erreicht hatte, wenn die Zahl auf der Waage sank. Aber ich blieb dran, schummelte nie, aß immer auf und und schaffte es, mein Mindset zu verändern. Bad Bevensen wurde zu meiner Käseglocke. Heute möchte ich euch mit unter diese gläserne Haube nehmen und hoffe, dass wir darunter zusammen unsere Selbstzweifel abschirmen können. Wow. Also diese Buddy Notes gerade aufzunehmen, ich habe gerade ein bisschen Tränen in den Augen und habe alle Bilder aus der Klinik wieder vor mir. Deswegen, ich freue mich total darauf, dass ich da gleich mit Christian nochmal drüber sprechen kann, wie, ja, oh mein Gott. Christian ist ja auch hier. Christian, hi.
Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Oh mein Gott, ich freue mich total. Wir beide sind zusammen schon ein bisschen nervös. Und damit wir uns beide auflockern, habe ich für dich zwei Fragen mitgebracht.
Und eine Flasche Cremant.
Die auch. Die erste Frage, die ich dir stelle, ist, welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Finde ich tatsächlich ganz spannend, die Frage, weil das Erste, was mir dazu tatsächlich einfällt, sind meine Augen. Obwohl ich eine Brille trage und obwohl ich vielleicht nicht die besten Augen habe, würde ich tatsächlich immer sagen, meine Augen schätze ich am meisten an mir wert.
Das ist total schön. Das nächste oder die zweite Frage ist, du organisierst ein Date für dich und deinen Körper. Was macht ihr, dass es zwischen euch so richtig funkt und ihr euch wohlfühlt?
Also, damit es nicht nur richtig funkt, sondern auch richtig schwitzig wird, würde ich tatsächlich mit mir und meinem Körper zum Cycling gehen, weil das Cycling gibt mir nicht nur ein enormes Gefühl von Freiheit, sondern du spürst ja den Körper auch richtig dabei. Also du kannst dich an deine Grenze treiben, du guckst, wie weit du gehen kannst und gehst aus dem Abend im Cyclingkurs raus und bist halt echt bei dir und auch ein Stück weit gereinigt. Deswegen, Cycling wäre mein Traumdate mit meinem Körper, eindeutig.
Okay, das wäre das letzte Date, was ich mit meinem Körper mir vornehmen würde. Aber wir treffen uns danach halt, okay?
Ist okay, ja.
Wir treffen uns danach, du hast geschwitzt, ich nicht, aber
okay. Ist okay.
Wir treffen uns danach. Ich überlege ja die ganze Zeit, ob wir mit der Rollmops-Story starten.
Die Rollmops-Story wäre definitiv legendär, um damit zu starten, also...
I know, aber ich glaube, wir enden lieber damit, weil wir lassen mal chronologisch bleiben.
Ja, vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, wir wollen ja auch die ZuhörerInnen nicht verschrecken, ne? Also, wenn sie die ganze Wahrheit über den Rollmops erfahren, no pressuring the Rollmops, definitiv.
Okay, das heißt, wir starten nicht mit dem Rollmops, sondern eigentlich mit dem Moment, eigentlich so einem Schlüsselmoment auch, bei dem du dabei warst, den ich hatte, der mich dann zur Klinik geführt hat. Erinnerst du dich noch an den Abend, an dem ich zu dir kam und sagte, ey, weißt du, was heute passiert ist? Ich soll nicht mehr arbeiten. Mir wurde gesagt, ich bin krank und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Weißt du noch?
Ja, ich erinnere mich tatsächlich sogar noch ziemlich genau an den Abend, weil es ja damit anfing, dass ich dich damals von der Arbeit abgeholt habe und es gab ja die Türen, die du händisch öffnen solltest und du vor mir hinter der Tür standest und die Tür probiert hast aufzudrücken, aber du sie nicht mehr aufgekriegt hast und ich dann dir die Tür aufgemacht habe und du zu mir meintest, ich habe die Tür jetzt gerade nicht mehr aufbekommen und das war ja tatsächlich der erste Grundstein unseres Gespräches, was wir dann angefangen haben darüber zu sprechen, was dir bei der Arbeit gesagt wurde.
Oh, ich krieg gerade so Gänsehaut, weil ich weiß das noch nicht mal mehr.
Ja, doch. Du standest hinter mir, hinter der Glasscheibe und wolltest halt zu mir raus und hast gedrückt und meintest, warum geht das denn nicht? Und ich habe sie dann gezogen und dann bist du rausgekommen und dann hast du angefangen, mir davon zu erzählen.
Wow, also ich weiß noch, dass ich echt super schwach war und ja, ich konnte ja auch keine Treppen mehr steigen, aber oh, das macht mich gerade selber voll betreten und total traurig um mich selbst. Aber okay. Ich bin dann ja trotzdem rausgegangen zu dir, weil du die Tür geöffnet hast. Und wir waren dann in einer Bar und ich weiß noch, wie du dann zu mir sagtest, oder ich war so, ich verstehe nicht, was alle wollen. Alle sagen auf einmal, ich sei krank. Und das war noch irgendwie zu der Zeit, dass ich langsam verstanden habe, dass ich krank bin, aber nicht so richtig, richtig. Und du hast dann so richtig süß so mein Knie angefasst, so wie ich es jetzt gerade bei dir mache. Ich habe ganz kalte Hände, sorry. Und meintest so, Schatz, aber dir geht's nicht gut und ich mache mir richtig Sorgen. Und ich habe in deinen Augen Tränen gesehen. Und das war für mich so echt ein Moment, in dem ich dachte, okay, irgendwas läuft halt wirklich nicht.
Ja, vor allen Dingen war ja bei dir auch der Punkt, dass du ja auch sehr, sehr lange geschafft hast, weiterhin die Tabea zu sein, die du immer warst. Also ich meine, ich habe dich ja auch oft gesehen. Wir haben uns eine Zeit lang jeden Tag bei der Arbeit gesehen. Und dadurch, dass ich dich ja auch oft gesehen habe, habe ich ja immer eher deinen Schimmern wahrgenommen, was du halt immer ausgestrahlt hast bei der Arbeit. Aber man hat ja auch trotzdem von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat gesehen, dass von dir immer weniger wurde. Ich weiß auch noch, als du damals zu meinem Geburtstag gekommen bist und du hast gestrahlt wie immer, aber in Momenten, in denen du dich halt vermeintlich unbeobachtet gefühlt hast, und ich habe zu der Zeit sehr viel auf dich geguckt, ich gucke immer gerne auf dich, aber damals halt auch nochmal mit einem anderen Auge, hat man halt oft gesehen, wie viel in dir eigentlich auch passiert und wie lange du es dir selber auch nicht so selber sagen konntest. Also du hast zwischen dir und deinem Körper angefangen, eine Mauer aufzubauen, und diese Mauer war für jeden anderen Menschen, der in deinem Umfeld war, in vielen Punkten einfach undurchdringbar. Und das, als wir uns an dem Abend gesehen haben, war das erste Mal, dass ich dich erlebt habe, dass diese Mauer von dir gefallen ist. Weil ich glaube, auf der einen Seite warst du dankbar, dass es dir jemand auch nochmal so direkt gesagt hat, nicht nur dein privates Umfeld. Man nimmt ja Dinge auch dann auch oft nochmal anders wahr, wenn die Leute von externen Anführungsstrichen was zu einem sagen. Und man hat wirklich gemerkt, dass an dem Tag ist in dir was passiert. Und auf einer einen Seite war es tatsächlich sehr viel Unverständnis von, also nicht Unverständnis im Sinne von auf deine Krankheit bezogen, sondern du warst halt, glaube ich, schockiert, dass jemand Externes so nah an dich herangetreten ist und dir das gesagt hat. Aber auf der anderen Seite hast du tatsächlich auch ein Stück weit erleichtert gefühlt, auf eine ganz subtile Art.
Ja, also ich glaube, da ist echt so, da sind so in meine Mauer ein paar Risse auf jeden Fall gekommen, weil ich habe dann ja wirklich an dem Abend noch entschieden, ich packe meinen Koffer. Also wir waren zusammen in einer Bar und ich wusste, wenn ich nach Hause komme in meine Wohnung, ich werde meinen Koffer packen. Ich hatte auf einmal irgendwie einen Plan. Ich wusste, ich werde morgen früh in meine Heimat fahren. Ich werde in mein Elternhaus zurückgehen und ich werde anfangen, eine Klinik zu suchen. Das war auf einmal total klar für mich. Was nicht klar für mich war, war natürlich, wie suche ich nach einer Klinik und wie geht es weiter und wie sieht diese Klinik aus? Also ich wusste wirklich nur bis zu dem Zeitpunkt, okay, wenn ich auf den Hof war. So mit meinem Mini auf den Hof, bis dahin hatte ich geplant und dann ging die Suche nach der Klinik los.
Aber wie hast du dann damit angefangen, nach der Klinik zu suchen? Weil wo fängst du an, wo hörst du auf?
Google was the start. Tatsächlich, ich habe angefangen zu googeln. Also, das war aber auch ganz komisch. Ich saß immer vor einer Heizung, weil mir ja dauerhaft kalt war. Und ich weiß noch, ich saß auf dem Boden vor der Heizung, die in meinem Rücken, mehrere Daunendecken über mir, mit meinem Laptop auf dem Schoß. Und es war total absurd für mich, bei Google einzugeben, Klinik und dann das nächste Wort, Magersucht. Weil das war das erste Mal, dass ich das getippt habe für mich. Also ich meine, dann habe ich ja nochmal schwarz auf weiß gesehen, Magersucht. So, das war total absurd. Also es fühlte sich irgendwie falsch an, aber irgendwie auch richtig. Und ich habe dann tatsächlich einfach in der ersten Klinik angerufen und ich war so nervös.
Aber wie war so dieser Moment des ersten Anrufes? Also nervös in dem Sinne von, was erwartet mich? Oder nervös in dem Sinne von, mache ich gerade alles richtig? Was waren da deine Gedanken dazu?
Also richtig absurder Gedanke war, oh Gott, vielleicht bin ich gar nicht dünn genug, dass ich die anrufe. Vielleicht lacht mich diese Frau oder dieser Mann, der gleich rangeht, aus. Also ich dachte wirklich so, wieso, also das war halt immer noch die Krankheit, die gesagt hat, so dünn bist du noch gar nicht, so schlecht geht's dir noch gar nicht, komm, wir machen weiter. Weißt du, das war echt noch viel Krankheit in mir. Und deswegen dachte ich so, boah, was ist, wenn ich da anrufe und die sagt so, du, also Maus, hier gibt's andere Frauen, denen geht's viel, viel schlechter.
Ich finde aber auch tatsächlich, dieses Wort Magersucht ist so ein sehr, sehr krasses Wort. Also ich stelle es mir vom Gefühl her sehr krass vor, wenn du vor einer Heizung sitzt mit Daunendecken vor Google und dann das Wort Magersucht eintippst. Also wie hat sich dieses Wort angefühlt? Also ist das greifbar für dich in dem Moment gewesen oder war es einfach nur dieser Begriff, den man schon hunderte Male gehört hat, aber ihn mit sich selber nie in Verbindung bringen würde?
Also ich habe diesen Begriff eingetippt und das erste Bild, was ich dazu hatte, war nicht so, ach, das gehört zu mir, so, sondern ich dachte an tatsächlich Mary-Kate Olsen damals, wie ich als, ich glaube, 13-, 14-Jährige die Bravo öffne und da steht groß drin Mary-Kate Olsen, Magersucht. Und es war so ein Bild, wie sie auf dem Walk of Fame ihren Stern bekommt und in so einem lavendelfarbenen Satinkleid, was rückenfrei ist, so runtergeht und man sieht halt jede Rippe auf ihrem Rücken. Und für mich war das immer Magersucht. Die Stars auf dem Walk of Fame, die haben Magersucht. Also für mich war das eher so eine Sache, die Stars haben und nicht ich. Also
ist ja auch tatsächlich ein Thema, was auch, womit wir ja auch immer wieder konfrontiert wurden, ne? In unserer Jugend. Ich meine, wie oft hat man die Bilder gesehen mit Magerschock hier, Magerschock da. Aber also ich stelle mir krass vor, für sich selber dann anzufangen, diesen Bezug dazu zu nehmen, weil wie du schon sagst, es war ja sonst ein Bild, was durch die Gesellschaft proklamiert wurde oder vermeintlich Promis haben, aber nicht man selber.
Ja, total. Aber um jetzt nochmal zu dem Anruf zurückzukommen und ich mit meiner Angst dieses vielleicht bin ich nicht dünn genug für eine Magersuchtklinik, ich habe dann die erste Klinik angerufen. Und ich wurde nicht ausgelacht, sondern ich wurde gefragt, wie denn mein BMI ist. Und den wusste ich zu der Zeit natürlich auf wirklich die letzte Dezimalzahl. Den habe ich mir täglich ausgerechnet. Und dann habe ich meinen BMI genannt. Und die Frau sagt tatsächlich am Telefon zu mir, sie sind zu dünn für uns. Und ich dachte so, wie, ich bin zu dünn für eine Magersuchtklinik, weil das ist genau, deswegen rufe ich doch an, eben weil ich zu dünn bin. Also warum ist das jetzt das Problem? Also es war genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte. Ich dachte, sie sagt so, naja, also ne, sie sind uns immer noch zu dick. Und sie sagt auf einmal, sie sind zu dünn. Und ich war so, hä? Was? Also das fand ich wirklich, wirklich, wirklich absurd.
Und wie musstest du dann weitermachen? Also wenn du für die Klinik zu dünn warst, was war dann der nächste Step? Was wurde dir da ans Herz gelegt?
Also mir wurde ans Herz gelegt, dass bei meinem BMI ich auf eine Intensivstation gehöre, weil um in eine Klinik zu gehen und tatsächlich therapiert zu werden, muss man ein gewisses Gewicht haben.
Okay.
Und mir wurde deswegen gesagt, such dir bitte eine Klinik, die entweder eine Intensivstation integriert haben oder geh erstmal bitte ins Krankenhaus. In Hannover war ich dann, das war halt keine spezialisierte Klinik, das war das Krankenhaus und die haben aber eine psychosomatische Station und die konnten mich aufnehmen, weil sie eben eine Intensivstation dabei haben. Ey, da war ich wirklich noch sehr, ich sag immer, verquer in meinem Kopf, also da war noch sehr, sehr viel Krankheit in mir. Ich konnte mich da von der Krankheit noch nicht ganz lösen. Und es war halt auch wirklich eher eine Krankenhausstimmung vor Ort.
Ging es da erstmal primär darum, dass du körperlich wieder aufgebaut wirst oder hast du da auch schon mit Therapien angefangen?
In Hannover habe ich noch keine einzige Therapie gehabt. Das war wirklich eher erstmal an Gewicht gewinnen und mit Flüssignahrung wirklich zunehmen. Langsam, peu à peu. Ich wusste aber auch, dass ich dort nicht bleiben werde, sondern dass ich in eine zweite Klinik übergehen werde. Also ich wusste, irgendwann ist hier mein Ende erreicht und dann suche ich eine spezialisierte Klinik, bei der ich mir sicher sein kann, dass da eine Therapieform angewandt wird, die wirklich auf eine Magersucht ausgelegt ist. Und die habe ich dann auch mit Bad Bevensen gefunden. Und da bin ich dann ja eingezogen im Oktober 2016. Da war ich schon ein halbes Jahr nicht mehr bei der Arbeit und war davor, wie gesagt, 3 Monate etwa in Hannover und bin dann in Bad Bevensen angekommen.
Aber kannst du dich noch daran erinnern, an den ersten Moment, als du in Bad Bevensen in die Klinik gekommen bist, wie es sich für dich angefühlt hat, nachdem du aus Hannover rausgekommen bist?
Das war so anders. Wow. Hannover sah wirklich noch aus wie ein Krankenhaus und Bad Bevensen sah einfach echt aus wie eine schöne, jetzt nicht wie ein Hotel, das auf jeden Fall nicht. Vielleicht eher oh, ich weiß, ich glaub, also es hatte nichts Klinisches, es hatte was total Familiäres, was total Persönliches, irgendwie ganz Niedliches. Es war so ein roter Teppichboden, wenn man reinkommt. Man ging auf die Rezeption zu. An der Rezeption gab es verschiedene Spiele da im Hintergrund. Ich habe ja auch in meinen Buddy Notes am Anfang vorgelesen, ich hörte direkt Menschen lachen. In der einen Ecke war direkt so eine Lounge-Ecke mit Sofas, wo auch schon irgendwie Frauen und Mädchen mit ihren Wolldecken saßen. Und es war so eine lauschige Atmosphäre, dass ich direkt dachte, krass, das ist eine Klinik.
Kannst du dich denn noch an deinen allerersten Tag in Bad Bevensen erinnern, nachdem du die erste Nacht da geschlafen hast? Wie war das Aufwachen und wie waren die Gefühle nach dem Aufwachen?
Das Erste, was ich an meinem ersten Tag gemacht habe, ist ins Schwesternzimmer zu gehen. Also es gab dann wirklich auch eine Station und habe gesagt, ich konnte nicht schlafen, ich möchte gerne bitte auf ein anderes Zimmer. Gibt es ein anderes Zimmer? Und das war so schön, weil sofort wurde gehandelt. Also alle waren nur darum bemüht, dass es uns dort gut geht, dass wir den Raum haben, den es braucht, um gesund zu werden. Und dann war das so cute, weil nach dem Frühstück, also irgendwann gab es das Mittagessen und nach jedem Mittagessen saßen wir alle immer, 80 PatientInnen, zusammen in einem Raum, dem Mittagsraum. Und neben mir saß ein, ich war da auch noch relativ jung, aber ich sag mal, sie war so mit einer der Jüngsten dann irgendwie, Kathi. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber ja, ich sag ihn jetzt einfach Kathi. Saß neben mir und sagte dann so, du bist auch neu hier, oder? Und ich so, ja, gestern gekommen. Sie so, ich auch. Ich suche noch irgendwie jemanden, mit dem ich auf einem Zimmer sein kann, weil ich bin gerade gar nicht so richtig zufrieden. Und ich war nur so, bingo, ich suche auch. Und irgendwie war zwischen uns direkt so eine Connection, weil die war so cute. Und dann meinte sie auch so, hey, ich habe auch gesehen, so, du hast beim Mittagessen nicht aufgegessen. Ne? Und ich so, ja, aber ich habe doch ausgeglichen. Und sie war nur so, ja, das ist aber nicht gut. Und ich war so, okay, für alle draußen, was heißt ausgleichen? Also, eigentlich ist die Regel, man muss aufessen. Wenn man es nicht tut, muss man die Kalorien, die man auf seinem Teller gelassen hat, durch Flüssignahrung ausgleichen.
Das Verrückte ist, als du ihm das Wort ausgleichen gesagt hast, musste ich daran denken, wie du es mir damals in der Klinik genauso erklärt hast. Es war gerade so Ding, ausgleichen.
Ey, es gibt so ein paar Begriffe, ne, wie ausgleichen, Erhöhung. Es gibt so ein paar Begriffe, die sind bis heute so krass hängen geblieben. Und wenn ich das jetzt zu einer anderen Patienten sage, alle kennen diese Begriffe. Also wenn du einer Magersüchtigen, die mal in der Klinik war, mit diesen Begriffen kommst, die weiß sofort. Es gibt wie so ein Lexikon, so ein Vokabular. Und manchmal benutze ich diese Wörter noch so super selbstverständlich und die Leute gucken mich an und sind so, ausgleichen, Erhöhung. Und ich bin so, ach so, ja, ups, stimmt. Und dann erkläre ich das kurz. Genau, und Kathi war so, ja, du hast ausgeglichen. Ne? Ich so, ja, aber wieso kann man ja? Und sie so, ja, kann man, aber wird nicht gern gesehen, damit bleibst du in deiner Stufe und darfst den Tisch nicht wechseln und tüdüdü. Also dann kamen so ein paar und ich war so, okay, ich werde nie wieder ausgleichen und ich will dich als meine Mitbewohnerin. Und dann sind wir beide so fast Händchen halten zur Rezeption, waren so, wir würden gern zusammen wohnen, gibt es ein freies Zimmer für uns? Und dann haben wir ein so schönes Zimmer bekommen, oh mein Gott, mit Balkon, Blick auf den Wald.
Es war ein Match.
Es war ein Match.
Eindeutig.
Total.
Aber wenn du jetzt auch an Kathi zurückdenkst und an euer Zimmer, wie war eigentlich dein Alltag? Also wie sah so dieser typische Alltag in Bad Bevensen aus?
Aufstehen und dann, bevor man irgendwas anderes macht, naja, also auf Toilette gehen, ja. Das auf jeden Fall, das gehörte sogar eigentlich wirklich mit zum Tagesplan, weil es ging darum, dass man mit einer leeren Blase auf die Waage geht.
Oh Gott, das weiß ich auch noch, das hattest du mir auch erzählt.
Also, um es jetzt mal ganz direkt zu sagen, das Erste, was ich gemacht habe, war auf die Toilette gehen. Und dann auf die Waage. Und vor dem Raum mit der Waage standen wir also wirklich alle morgens an. Ich muss sagen, die Stimmung da war echt immer angespannt, weil das ist nicht das Coolste für eine Magersüchtige, sich auf die Waage zu stellen. Vor allem mit dem Ziel, zugenommen zu haben. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, war wiegen gehen, danach mich fertig machen und dann gab es Frühstück. Und nach dem Frühstück gab es dann, ich hatte wie einen Stundenplan von Montag bis Freitag, wie so, echt so wie in der Schule damals, ein Stundenplan, wo dann stand von 9 bis 10 Uhr Maltherapie, von 10 bis 11 Uhr Körpertherapie, von 11 Uhr bis 11.25 Uhr zweites Frühstück. Das gab es immer. Und danach wieder Therapie bis zum Mittagessen. dann Mittagessen, dann dieser Gruppenraum, von dem ich erzählt habe, der übrigens auch sehr zum Schutz von vielen ist, damit man nach dem Essen nicht erbricht und nicht alleine ist. Und wenn du ein schlechtes Gefühl hast nach dem Mittagessen, dann hast du eigentlich einen geschützten Raum, in dem du mit allen zusammensitzt. Und wenn dann Gefühle hochkommen, kannst du es direkt ansprechen. Und was auch noch immer gang und gäbe war in dieser Mittagsrunde, war, dass jede einmal ihr Gewicht gesagt hat laut, sodass gesehen wurde, hast du zugenommen, ja oder nein? Und es wurden manchmal auch, und das war eigentlich immer, oh mein Gott, das war der Gossip. Also Mittagsrunden haben wir alle so ein bisschen, es war so eine Hassliebe. Wir wollten alle nicht unser Gewicht unbedingt sagen, aber wir wollten, dass die ganzen Intrigen rauskommen, weil es wurde geschummelt, Leute. Da sind Sachen passiert. Also wir mussten ja aufessen, wie gesagt. Es haben nicht alle aufgegessen, aber alle Teller waren irgendwie immer leer.
Und was ist damit passiert?
Ja, also Stiefel haben ja weite Schafte. Da können mal so Oliven aus Versehen vom Tisch in Stiefel plumpsen, ne? Oder so eine Salamischeibe passt super in die Hosentasche von der Jeans. Also ja, du, da wurden BHs ausgestopft. Es sind Sachen passiert. Jetzt ist es leider, jetzt lache ich drüber. Früher, das war wirklich, auch jetzt, wenn ihr das hört draußen, ne, mir wurde damals auch gesagt, hey, du bist ein bisschen zu lustig für die Klinik. Ich habe alles immer versucht, mit Humor zu nehmen. Also ich habe natürlich, und auch bis heute, ich verstehe die Ernsthaftigkeit dieser Krankheit. Ich habe auch ganz viel Trauer in mir und ich habe auch immer noch Beklemmung, wenn ich einer Frau auf der Straße begegne, bei der ich offensichtlich sehe, die ist sehr, sehr, sehr dünn. Aber ich habe immer irgendwie versucht, den Humor, den ich sowieso in meinem Leben, irgendwie der mich durchs Leben trägt, so zu behalten. Und ich lache jetzt darüber. Früher habe ich echt gedacht, oh bitte, bitte, bitte. Ne? Also ich fand es nicht, ne? Also es hat mich schon betroffen. Aber jetzt sind es manchmal so Stories, die nehme ich mit Humor.
Ich glaube aber auch tatsächlich, weil du nochmal eine neue Form der Akzeptanz dafür geschaffen hast. Dadurch kannst du, glaube ich, auch mittlerweile mehr mit Humor nehmen, weil du dein Blickfeld darauf verändert hast und dadurch ja auch die Geschichten nochmal in einem anderen Fokus stattfinden.
Ja. Ja, jetzt mit Distanz sehe ich Sachen auf jeden Fall anders.
Aber wenn du von deinen Therapien sprichst, du hast jetzt Maltherapie, Körpertherapie angesprochen. Welche Therapien wurden euch noch an die Hand gegeben? Also wie sah euer Therapiealltag aus?
Ich hatte noch zusätzlich zur Körpertherapie und zur Maltherapie einmal Einzelgespräche, also wirklich ein One-on-One, wie man es auf gut Deutsch sagt, mit meiner Therapeutin, die mir dort für meinen Aufenthalt zugeteilt wurde. Und ich hatte noch Gruppentherapien. Gruppentherapien waren so, dass wir, ich habe ja gerade gesagt, wir waren 80 Frauen insgesamt und wir waren dann 8 Gruppen mit je 10 Frauen, die so eingeteilt wurden, diese Gruppen, dass man etwa eine Altersgruppe war. Was total viel Sinn macht, weil natürlich, wenn ich da mit meinen 24 Jahren sitze, habe ich ganz andere Probleme in meinem Leben als jetzt eine 14-Jährige. Das heißt, in der Gruppe, in der ich war, waren wir ungefähr alle in einem gleichen Alter, hatten ungefähr, ja, nicht die gleichen Probleme. Jede Magersucht ist ganz, ganz anders. Also es hat jede Magersucht eine andere Ursache oder verschiedene Ursachen. Aber es macht schon Sinn, dass wir so eine Altersgruppe sind, sage ich mal. Und diese Gruppentherapie war auch im Endeffekt, glaube ich, das, was mir am meisten gegeben hat.
Aus welchem Grund? Hast du da ein Beispiel oder hast du einen Moment, der dir besonders prägnant im Kopf geblieben ist?
Ja, und zwar, eine Gruppentherapie läuft so ab, dass am Anfang die Frage gestellt wird, hat eine von euch heute ein Thema, das sie besprechen möchte? Und dann kann man sich melden und erstmal, ich sag mal, wie so ein Teaser sagen. Mein Thema wäre. Und dann entscheidet die Gruppe, welches Thema als erstes besprochen wird. Es wird natürlich immer geguckt, dass wirklich alle Themen irgendwie besprochen werden, aber manchmal passt es vielleicht aus Zeitgründen nicht. Und du kannst dich melden, du musst es aber nicht. Und die ersten Therapien oder die ersten Runden saß ich da und habe nichts gesagt, weil ich auch noch irgendwie die Neue war und ich wollte mir auch erstmal angucken, wie das Ganze abläuft. Und dann habe ich glaube, in der zweiten Woche entschieden, heute möchte ich was sagen oder was fragen. Und es war wirklich auch, das habe ich noch total gut in Erinnerung. Und zwar, als ich ankam in der Klinik, war ich immer noch so super krass geschminkt. Also ich habe jeden Tag meinen Lippenstift drauf gemalt und dann noch den Eyeliner und ich wollte in dieser Gruppe einfach mal ein Feedback hören. Nehmt ihr diese Fassade wahr oder wie nehmt ihr mich wahr? Ich habe nicht gefragt, seht ihr meine Fassade, sondern wie nehmt ihr mich eigentlich wahr? Und diese Frage zu stellen, ne? Da können ja alle Antworten kommen. Also das hat von mir so viel Mut in dem Moment irgendwie, es hat mich echt viel gekostet, diese Frage zu stellen, weil ich mache mich ja total angreifbar in dem Moment. Aber es kam so tolle Antworten, ehrliche Antworten. Also auch das gesagt wurde so, ja, also du kommst hier rein wie eine Püppi, ne? Also ich weiß noch, Babsi sagt echt so, ja, du bist hier reingekommen wie so eine Püppi. Ich dachte, ach so, jetzt haben wir Paris Hilton bei uns. Hier mit deinem Lippenstift und so, völlig unauthentisch. Du bist die unauthentischste Person, die ich lange gesehen habe und so. Und ich dachte,
okay, krass.
Ey, die war ehrlich. Ich so, what? Also, aber sie hat das dann, sie hat mir einfach gezeigt oder war ein super Spiegel, weil ich dachte, ey, das Letzte, was ich sein will, ist irgendwie unecht.
Was du ja auch nicht bist.
Danke. Und dann meinte sie auch so, ja, und dann kommt man mit dir ins Gespräch, das meinte sie dann auch, und dann kommt man mit dir ins Gespräch und du bist eigentlich sehr greifbar. Du bist ein ganz, ganz cooler, echter Mensch. Ja, ich bin ein echter Mensch.
Ja, aber du bist echt.
Aber genau, und dann das Feedback aber auch noch von den anderen zu hören, das war für mich so ein Moment, dass ich verstanden habe, wenn ich mich vermeintlich angreifbar mache und wir endlich mal ehrlich miteinander sprechen, ehrlich unsere Gefühle teilen, daran können wir wachsen. Weil das Feedback, was ich ehrlich bekommen habe, habe ich im Nachhinein am nächsten Morgen, weißt du, was ich am nächsten Tag gemacht habe?
Ich Lippenstift weggeschmissen.
Den Lippenstift, also den guten Lancôme-Lippenstift, den habe ich nicht weggeschmissen.
Haben wir behalten.
Nee, habe ich sogar verschenkt, witzig. Habe ich wirklich verschenkt an eine andere Patientin, die irgendwann gesagt hat, wo ist denn dein schöner Lippenstift? Und ich war nur so, ja, den trage ich nicht mehr, weil, okay, damit wir jetzt in der Chronologie bleiben, ich habe mich ab dem nächsten Tag nicht mehr geschminkt.
Voll gut.
Und den Lippenstift dann halt weiter verschenkt noch. Aber ja, das war so für mich total das Learning, so. Das zu sagen oder sich irgendwie vermeintlich, wie gesagt, angreifbar zu machen, damit wir aber endlich mal in ein ehrliches Gespräch kommen. Bodybuilding. Übungen, wie du und dein Körper eure Freundschaft festigt. Ich möchte ja immer auch, dass ich in meinem Podcast Übungen mitgebe für alle da draußen. Und diese Übung macht ihr am besten zu zweit. Vielleicht geht sie auch alleine, aber ich glaube, sie ist zu zweit, weil das haben wir auch gemacht. Und zwar geht es darum, seine eigenen Grenzen zu spüren. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Wohltat für Magersüchtige oder Menschen, die sich...
Sollte jeder.
Genau, einfach selber die wirkt, aber körperlichen Grenzen meine ich jetzt gerade. Ne? Und zwar geht diese Übung so. Eine Person legt sich einfach sehr gemütlich auf den Boden, auf eine Yogamatte, auf eine Matratze, auf ein Bett, da wo es gemütlich ist, auf den Rücken. Und die andere Person hat diese, kennst du diese Massagebälle, die so Stacheln haben,
ja, ja,
so ganz leichte? Und dann geht es erstmal darum, ins Gespräch zu kommen. Wo darf ich mit diesem Ball ansetzen? Darf ich den an deinem ganzen Körper entlang rollen? Oder gibt es irgendwie Regionen, von denen du heute sagst, nein, da möchte ich bitte nicht, dass dieser Ball meine Haut berührt? Und dann ist das schon der erste Moment, in dem man sich darüber bewusst macht, wo bin ich eigentlich in meinem Körper? Kann dieser Ball überall über meine Haut heute gleiten oder gibt es Stellen, an denen ich sage, nee, da bin ich sensibel oder fühlt sich nicht gut für mich an? Und dann ist der nächste Schritt, dass die andere Person anfängt, deinen Umriss in kreisenden Bewegungen mit diesem Ball entlang zu fahren, sodass du wirklich spürst über den Kopf, oh, da fange ich an. Und dann über die Schulter und also bei mir wirklich krass war früher dann zu spüren, als bei mir das eine gemacht hat und die ist über meinen Oberschenkel gegangen. Und ich dachte davor wirklich, dass mein Oberschenkel viel weiter von mir entfernt ist. Also ich habe mich selber viel, viel breiter eingeschätzt. Und als ich dann gespürt habe, dass dieser Ball viel, viel näher, sage ich mal, an meinen Knochen ist, war ich so, okay, halt stopp, das ist meine wahre Form und Grenze.
Aber krass, dass das durch diese Übung so deutlich wird.
Ja, und irgendwie auch total schön, weil es ist gleichzeitig halt auch nur noch eine Massage.
Nehmen wir mit.
Nehmen wir mit, als tolle Übung. Du warst ja damals bei mir auch in der Klinik und ich glaube, wir kommen jetzt zu der Rollmops-Story, die wir am Anfang schon so ein bisschen Cliffhanger-mäßig angeteasert haben. Du warst ja auch bei mir, denn um einmal noch das vorwegzunehmen, ich durfte Besuch bekommen. Wir hatten zwar Regeln, aber natürlich war Besuch erlaubt. Und Christian war eine meiner Freunde und Freundinnen, die mich besucht hat. Ich frage mich, wie hast du denn eigentlich diese Klinik wahrgenommen, als Besucher reinzukommen?
Das Spannende ist, wenn ich mich an den Besuch in der Klinik zurückerinnere, muss ich tatsächlich ein bisschen eher sogar anfangen, weil ich weiß noch, ich habe dich ja am Wochenende besucht und in der Uni wurde ich von meinen Kommilitoninnen gefragt, und was hast du am Wochenende geplant? Und ich habe allen erzählt, ich besuche meine Freundin in der Klinik. Also es war für mich tatsächlich gar nicht der Besuch bei dir in der Klinik, sondern es war für mich der Besuch zu dir, der Besuch zu Tabea, der Besuch zu jemand sehr Vertrautes und der Besuch zu jemand sehr Nahes. Deswegen bin ich, um ehrlich zu sein, auch sehr blauäugig in den Tag gestartet. Ich habe mich einfach in den Zug gesetzt, bin zu dir gefahren. Ich habe mich gefreut, dich zu sehen, weil ich meine, du bist ja meine Tabea. Ich weiß ja, was mich erwartet und wer mich erwartet. Und wenn ich jetzt, um ehrlich zu sein, mich dahin nein zurückfühle, hat mich tatsächlich noch viel mehr erwartet, als ich in dem Moment gedacht habe. Weil ich weiß noch, wie du eben gesagt hast, du bist mir in Bad Bevensen entgegengekommen, in diesem kleinen verschlafenen Örtchen, und hattest dich. Du hattest dich, du hattest all das, was dich ausmachte, trotzdem du in dieser Umgebung warst, und hast mich empfangen, als würde ich zu dir nach Hause kommen. Auf ein Glas Wein, auf ein Glas Cremant oder einfach nur auf einen Kaffee oder einen Tee, sondern du warst einfach da. Und ich hatte tatsächlich von Sekunde 1 an gar nicht das Gefühl, ich besuche Tabea in Bad Bevensen in der Klinik, sondern ich fahre zu meiner Freundin und besuche sie dort. Da, wo sie ist, wo sie gerade lebt, in Anführungsstrichen, und das, was sie halt ausmacht. Und das war für mich tatsächlich ein echt besonderer Moment, weil du mir mit so viel Wärme und auch so viel Lebensfreude entgegengekommen bist, dass ich auch, um ehrlich zu sein, vergessen habe, dass ich in der Klinik bin. Also, wie du die Atmosphäre ja eben schon beschrieben hast, hat es die Klinik ja einem auch in vielen Punkten in Anführungsstrichen leicht gemacht, nicht dieses Krankenhausgefühl zu haben. Aber was es mir halt besonders leicht gemacht hat, war die Art und Weise, wie du diesen Raum in dieser Klinik ausgefüllt hast. Du hast dich mir damals nicht präsentiert als jemand, der sagt, ich bin so krank, was soll ich machen, sondern du hast dich damals mir präsentiert als jemand, der gesagt hat, ich möchte weitermachen, ich möchte leben, ich möchte fühlen, ich möchte erleben und ich möchte weiterkommen. Und das hat mich tatsächlich echt beeindruckt.
Das ist gerade so schön zu hören, weil das war auch für mich so, dass ich genau das gedacht habe, ich möchte leben. Und so richtig leben und nicht überleben von Tag zu Tag, sondern leben und wieder Leute in mein Leben lassen. Weil ich war ja wirklich wegen meiner Krankheit super isoliert. Wir hatten da, ich glaube, mit dir hatte ich immer noch den meisten Kontakt tatsächlich. Aber ich habe super viele FreundInnen durch die Krankheit temporär verloren. Also ich habe die meisten jetzt wieder in meinem Leben, aber in der Zeit habe ich mich ja auch von vielen weg, also abgeschottet. Deswegen war es für mich auch so, Christian kommt mich besuchen, und ich habe mich so gefreut, und ich hatte aber auch irgendwie, ich hatte nicht Angst, sondern dass ich dachte, oh, was machen wir jetzt hier? Was, also wie erlebt er mich wohl? Sieht er, dass ich mich schon verändert habe? Weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon 10 Kilo zugenommen, aber jetzt auch unabhängig von dem Gewicht, sondern ich dachte so, siehst du, dass ich anders bin, dass ich wieder die alte Tabea bin?
Noch nicht mal äußerlich primär, wo man an den äußeren Faktoren das sieht, sondern vor allen Dingen hast du innerlich so viel gestrahlt. Also wenn ich diesen Tag Revue passieren lassen würde, würde ich tatsächlich sagen, es ist einer der schönsten Tage, die ich mit dir erlebt habe, weil du, ich weiß noch, ich saß damals im Zug und da war doch Rihanna mit Shine Bright Like a Diamond, lief doch gerade in den Charts hoch und runter. Und ich musste tatsächlich daran denken und dachte mir, du warst für mich wie so ein kleiner Diamond in dieser Klinik. Gar nicht, weil du meine Freundin bist und ich natürlich auch nochmal auf dich einen anderen Blick habe und einen anderen Fokus habe, aber du hast für mich so viel Energie und so viel Lebenskraft ausgestrahlt, dass ich dich wirklich, wirklich dafür bewundert habe und gedacht habe, es ist echt krass, was sie hier gerade auf ihre Beine stellt.
Shine bright like a diamond. Oh Gott, genau, ich bin gerade richtig ein bisschen ergriffen. Ich war deswegen, wusste ich gerade gar nicht, was ich sagen soll, außer kurz zu singen, um einmal
Warst du ja auch.
Und wir hatten wirklich einen schönen Tag. Wir hatten einen richtig schönen Tag. Wir sind noch ein bisschen durch Bad Bevensen spaziert. Ich durfte nicht zu viel mich bewegen, weil ich sollte nicht so viel Kalorien verbrennen, aber wir sind ganz normal einfach wie normale Menschen gegangen, ein bisschen spaziert und dann warst du in der Klinik. Ich habe dir alles gezeigt. Ich war auch super stolz darauf. Ich habe dir auch aus der Maltherapie meine Bilder gezeigt.
Ja, hast du mir gezeigt.
Geil, dass du das auch alles mitgemacht hast. Also danke dafür nochmal, weil ich glaube, das ist natürlich auch so, it's a lot. Also ich glaube, da kann natürlich auch nicht jeder mit umgehen, aber wir beide waren schon immer in einem sehr, wir beide sind ja auch so ein bisschen so Hobbypsychologen, ne? Wir zwei Mäuse.
Und Poco.
Und Poco, Poco. Aber deswegen nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und dann, mein Gott, wir haben noch so auf meinem, ich habe so geile Bilder von uns mit diesem riesengroßen Einhorn.
Dieses große Einhorn, ne?
Princess Sparkle. Ich hatte so ein 2 Meter rosanes Einhorn, was gesparkelt hat auf meinem Zimmer.
Aber eigentlich hast du mehr gesparkelt als das Einhorn.
Oh.
Hast du wirklich.
Ja, und dann sind wir beide sparkly runtergegangen, weil dann gab es samstags immer abends Buffet ab 18 Uhr. Und samstags das Buffet war am geilsten.
Ja, vor allen Dingen dieses... Meine Idee war ja, ich wusste ja auch gar nicht, wie lange ich bei dir bleiben durfte. Und ich habe gedacht, gut, ich bin 2-3 Stunden bei dir und dann muss ich halt wieder zurück. Aber ich hatte ja tatsächlich den Raum, den ganzen Tag da zu bleiben und dann mit dir zum Abendessen zu gehen, was ja mein persönliches Highlight auch noch mit war.
Weil bitte erzähl von deinem Highlight.
Ich hatte ja damals einen kleinen Hau auf Heringe und es gab Rollmopse.
Auf dem Buffet. Das Buffet war wirklich super, Leute. Es gab... Mein Highlight, Laugengebäck. Gab es nur samstags? Laugengebäck.
Und ich hatte den Rollmopse. Ich hatte den Rollmops, du hattest das Laugengebäck. Und ich dachte mir dann so, gut, du bleibst jetzt hier. Du machst jetzt heute Abend auch nichts mehr groß. Also gönnst du dir erstmal eine schöne Handvoll Rollmöpse.
Nicht nur eine. Christian ist immer wieder zum Buffet. Ich habe irgendwann schon gelacht, weil du so, ach, ich glaube, ich hole mir nochmal einen Rollmops ran. Und ich saß da und dachte schon so, ja Mensch. Aber du so, naja, ich habe ja nichts mehr vor. Ach, die sind ja mit richtig viel Zwiebel. Lecker. Und du hast die Zwiebeln gegessen. Und die Rollmöpse, du so, naja, mich riecht ja heute niemand mehr. Und dann?
Dachte ich, weil als ich dann im Dunkeln, weiß ich noch, stand ich in Bad Bevensen am Bahnsteig und dann habe ich die Nachricht bekommen, möchtest du heute Abend noch feiern gehen? Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin um 22 Uhr von dir weggefahren oder 21 Uhr, es war sehr, sehr spät und dachte mir so, gut, 10 Kaugummis rein in den Mund, ab in den Zug und ja, so bin ich dann auf der Party erschienen.
Ich habe einfach nur diese WhatsApp-Nachricht bekommen, ja gut, ich sitze dann jetzt mit 10 Orbit im Mund, also 10 Kaugummi im Mund im Metronom, ich fahre noch auf eine Party, ich rieche halt ein bisschen nach Rollmops, aber so what, ne? Ich muss so lachen, ey, weil ich mir vorgestellt habe, wie du wirklich diese ganzen Kaugummis im Mund hast.
Ja,
und,
es war Pressure. Es war wirklich Pressure.
Geil, geil.
Ich glaube, ich habe es auch nicht bis zum Ende geschafft, aber ich hatte ja eine schöne Geschichte zu dem Rollmops-Geruch zu erzählen. Und die hat es für mich ja dann wieder wettgemacht.
Ja, du hast dann auch tatsächlich auch erzählt. So, du hast nicht vom Rollmops erzählt, du hast von mir erzählt. Du warst auf der Party und du hast wirklich erzählt, wo du davor warst, ne?
Ja, ich weiß noch, ich bin damals in Hamburg angekommen, stinkend wie ein Rollmopse, habe mich dann ins Taxi gesetzt und bin dann halt weitergefahren. Und alle waren so, wo warst du denn den ganzen Tag? Und dann meinte ich, ja, bei meiner Freundin Tabea in Bad Bevensen. Und zuerst haben die Leute gedacht, wohnt sie da? Ist sie da jetzt hingezogen? Und dann dachte ich mir, warum soll ich denn lügen? Also warum soll ich nicht sagen, wo sie ist? Und habe dann erzählt, dass du gerade in der Klinik bist und dass ich dich dort besucht habe. Und ich weiß noch, die Gesichter, die dann waren, oh Gott, das tut uns leid zu hören. Und ich habe sie angeguckt und habe zu ihnen gesagt, um ehrlich zu sein, ich hatte einen wirklich tollen Tag. Und mir geht es auch tatsächlich gut. Und ich fand es tatsächlich schön, weil... ich so ein großes Stück von dem, was du mir zeigen oder gezeigt hast und was du mir von dir preisgegeben hast, mitnehmen konnte und den anderen Leuten dadurch vielleicht nicht peripher, sondern sekundär einen ganz anderen Blick auch auf das Thema Klinik geben konnte, weil ich einfach mit einer Selbstverständlichkeit und tatsächlich mit einer inneren Zufriedenheit davon erzählt habe, dass ich den Tag wirklich gerne mit dir verbracht habe.
Und weißt du, genau das erhoffe ich mir ja auch von dieser Folge. Wir sind gerade am Ende angekommen und ich hoffe, dass eigentlich alle, die uns jetzt zugehört haben, genau das auch für sich irgendwie mitnehmen können, dass so eine Klinik echt tolle Rollmob-Stories hervorbringt und nein, sehr heilend sein kann. Und wenn wir da irgendwie auch offen drüber sprechen und es halt nicht so ist, so, oh, sie ist in der Klinik oder das verschweigen, sondern das ansprechen können, dass das irgendwie total wertvoll ist. Genau. Voll schön, dass wir das heute zusammen gemacht haben.
Danke, dass ich da sein durfte.
Der Buddy Book Club. Bücher, die zu dem Thema passen.
Ich habe ja auch immer noch zum Abschluss eine Buchempfehlung. Und wir haben jetzt Dezember, es geht auf Weihnachten zu und vor genau einem Jahr an Weihnachten habe ich das Buch Fast Genial von Benedikt Welz gelesen. Ich habe es wirklich innerhalb von 2 Tagen durchgelesen und danach meiner Mutter und noch echt ein paar Freundinnen mit zum Lesen gegeben und allen ging es eigentlich genauso wie mir. Sie konnten es nicht zur Seite legen. Und warum ich dieses Buch für diese Folge ausgewählt habe, ist, dass es auch in einer Klinik startet und von Freundschaft handelt. Es geht nicht primär um das Leben in der Klinik, aber auch irgendwie um mentale Gesundheit und vor allem um unbekannte Abenteuer, auf die man sich begibt. Auf den 330 Seiten geht Francis mit 2 Freundinnen auf einen Roadtrip quer durch die USA, nachdem er erfahren hat, dass sein Vater ein Genie ist und er erhofft sich, jetzt endlich seinem trostlosen, ich sag mal, Loser-Leben im Trailerpark zu entkommen. Und ich musste einige Male wirklich schmunzeln, als ich es gelesen habe. Ich musste aber auch ein bisschen weinen und vor allem habe ich echt, echt mitgefiebert, dass es irgendwie ein Happy End gibt. Mehr will ich aber auch nicht erzählen, weil ihr sollt es ja auch noch lesen oder verschenken, weil ich glaube, das ist irgendwie echt ein Buch, was jeder easy peasy gerne liest. Und jetzt, bevor ich dich verabschiede, Christian, habe ich noch mein Buddy Book dabei, mein Freundschaftsbuch, in das du mir gleich schreibst. Da kannst du reinschreiben, was du magst. Behandle es wie das Freundschaftsbuch aus der 1., 2. Klasse.
Mit der Begeisterung für den Rollmops werde ich es behandeln.
Genau, das kannst du hinschreiben bei mein Lieblingsessen, Rollmops. Und was Christian in dieses Buch reinschreibt, das könnt ihr auf Instagram sehen. Da heiße ich I am Tabea Sophia. Da könnt ihr dann auch direkt noch in meine DMs sliden und sagen, was euch an dieser Folge gefallen hat, ob ihr noch Fragen habt, ob ihr generell euch irgendwelche Wünsche noch im Petto habt. Und sonst würde ich jetzt einfach mal beenden mit Shine bright like a diamond. The Two of Us. Danke, Christian.
Danke, Tabea.
Ich will dich gerne gerade ganz doll knuddeln und umarmen.
Das war schön.
Das war richtig schön.
Oh, mir war die Zittern ganz doll. Das war so schön.
Wir trinken jetzt noch ein Cremant.
Mindestens 1. Und dann gehen wir Rollmops essen. Wupp, wupp.
Mindestens 2.
Und danach 10 Kaugummi. Hast du dabei, Kaugummi?
Habe ich dabei.
Ja, okay.
Habe ich dabei.
Alles klar. Und jetzt aus die Maus. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Den roten Button... Sicher? Be My Buddy Buddy ist absolutes Teamwork, aka Bodywork. Audio Production, Ole. Redaktion und Gelaber, Tabea und ihre Gästinnen.